Also ich möchte aus meiner Lieblingsübersetzung der Neues Leben Übersetzung lesen. Und das hier ist im Moment so mein Lieblingsbuch, mein E-Book, habe ich neu zum Geburtstag geschenkt gekriegt, weil ich da einfach die Schriftgröße entsprechend einstellen kann. Und ist für mich dann echt geschickt. Und zwar lesen wir aus dem 4. Mose, Kapitel 14, 1 bis 24. Da schrien alle Israeliten laut auf und weinten die ganze Nacht hindurch. Sie murrten gegen Mose und Aaron und klagten: Wären wir doch bloß in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben. Ach, wären wir doch schon tot. Warum hat uns der Herr in dieses Land gebracht? Etwa nur, damit wir hier in der Schlacht getötet werden und unsere Frauen und Kinder als Sklaven verschleppt werden? Wäre es dann nicht das Beste für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Und sie sagten zueinander: Lasst uns einen Anführer wählen und nach Ägypten zurückkehren. Da warfen sich Mose und Aaron vor der versammelten israelitischen Gemeinschaft zu Boden. Zwei der Spione, Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jefunnes, zerrissen ihre Kleider und sagten zu den Israeliten: Das Land, das wir durchwandert und ausgekundschaftet haben, ist sehr gut. Und wenn der Herr uns gut gesinnt ist, würde er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Es ist ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Aber lehnt euch nicht gegen den Herrn auf und habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Sie werden eine leichte Beute für uns sein. Sie haben keinen Schutz, aber mit uns ist der Herr. Habt also keine Angst vor ihnen. Die ganze Gemeinschaft wollte Josua und Kaleb steinigen. Doch da erschien allen Israeliten die Herrlichkeit des Herrn am Zelt Gottes. Und der Herr sprach zu Mose: Wie lange wird mich dieses Volk noch verachten? Wie lange noch sollen sie mir nicht vertrauen, trotz all der Wunder, die ich unter ihnen getan habe? Ich will sie verstoßen und durch eine Seuche umkommen lassen. Dich aber will ich zu einem Volk machen, das größer und mächtiger ist als sie. Aber die Ägypter werden davon hören, gab Mose dem Herrn zu bedenken. Durch deine Macht hast du dieses Volk aus der Mitte befreit. Und auch die Bewohner dieses Landes werden dies erfahren. Sie haben gehört, dass du, Herr, mit diesem Volk bist, dem du dich für alle sichtbar zeigst. Sie wissen, dass deine Wolke über ihnen steht und dass du bei Tag in einer Wolkensäule und bei Nacht in einer Feuersäule vor ihnen herziehst. Wenn du nun das ganze Volk auf einen Schlag tötest, werden die Völker, die von dir gehört haben, sagen: Der Herr konnte dieses Volk nicht in das Land bringen, das er ihnen mit einem Eid versprochen hatte. Deshalb hatte er sie in der Wüste getötet. Herr, deine Macht soll so groß sein, wie du gesagt hast, als du sprachst: Ich bin der Herr. Meine Geduld, meine Liebe und Treue sind groß. Ich vergebe Sünde und Unrecht und trotzdem lasse ich die Sünden nicht ungestraft, sondern bestrafe die Kinder für die Sünden ihrer Eltern bis in die dritte und vierte Generation. Vergib diesem Volk doch seine Sünden aus deiner beständigen Liebe heraus, so wie du ihm immer und immer wieder vergeben hast, seit es Ägypten verließ. Da antwortete ihm der Herr: Ich werde ihnen vergeben, wie du gebeten hast. Aber so wahr ich lebe und so wahr die Erde erfüllt wird von meiner Herrlichkeit, so soll keiner dieser Menschen das Land, das ich ihren Vorfahren mit einem Eid versprochen habe, jemals sehen. Sie haben meine Herrlichkeit und die Wunder, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe, miterlebt und mich trotzdem immer und immer wieder herausgefordert, indem sie meine Anweisungen nicht befolgten. Keiner von denen, die mich verachtet haben, soll das Land sehen. Mein Diener Kaleb dagegen ist anders. Er hat stets treu zu mir gehalten. Ihn will ich in das Land bringen, das er schon betreten hat, und seine Nachkommen sollen es erobern. So weiter Text.
Vielen Dank, Claudia. Heute ist der erste Tag der internationalen Gebetswoche der Evangelischen Allianz. Eine Woche lang werden wir jetzt mit Christen aus anderen Gemeinden, aus anderen Hintergründen und Traditionen und Menschen, die unsere Geschwister sind, auch wenn sie heute Morgen nicht hier sitzen, gemeinsam beten und gemeinsam über Gottes Wort nachdenken. Menschen auf der ganzen Welt tun das gemeinsam in dieser Woche und wir haben uns alle miteinander ein Thema gesetzt, das immer aufgehängt ist an den Begriffen mit Geist und Mut und in dieser Woche eigentlich die Geschichte eines Mannes verfolgen wird, der in diesem Bibelausschnitt aufgetaucht ist, nämlich der Kaleb. Und wir sind heute Morgen mitten eingestiegen in die Geschichte dieses Mannes, die ja eigentlich vorher schon beginnt. Wir steigen mitten ein in Gottes Handeln mit seinem Volk Israel im Alten Testament, ein Volk, das Gott sich erwählt hat als das Seine, das er geliebt hat, mit dem er einen Bund geschlossen hat, schon damals mit ihrem Erzvater, mit dem Abraham, ein Volk, das er begleitet hat, schon über viele Generationen und kurze Zeit bevor diese Geschichte passiert ist, hat Gott eines der größten Wunder überhaupt an diesem Volk getan. So die zentrale Passage des Alten Testaments ist die Befreiung des Volks Israel aus Ägypten. Gott holt sein Volk aus der Sklaverei auf ganz wundersame Art und Weise. Die Ägypter wollen sie nicht ziehen lassen, dort sind sie als Sklaven und die Ägypter wollen das nicht einfach aufgeben. Dann tut Gott alle möglichen Wunder, er schickt Plagen nach Ägypten. Er zeigt sich eindeutiger als der Gott, der auf der Seite seines Volkes steht. Und dann, als die Flucht dann endlich beginnen kann aus Ägypten und die ägyptische Armee ihnen hart auf den Fersen ist, da teilt Gott das Rote Meer und die ziehen trockenen Fußes mitten durch das Meer. Es gibt ja da moderne Gelehrte, die sagen, das war ein Schilfmeer und das war bloß ungefähr so tief und deswegen kann man da, aber wie man da trockenen Fußes durchzieht, das können die auch nicht erklären. Und wie die ganzen Ägypter dahinter ertrinken, das können die auch nicht erklären. Also so oder so war es ein Wunder Gottes. Ja? Gott tut Wunder. Er bringt sein Volk in die Wüste. Ich lese gerade mit meinen großen Mädels diese ganzen Geschichte. Wie dann Wasser aus dem Felsen fließt, wie Brot vom Himmel fällt, wie Gott ständig sein Volk versorgt. Und er zieht voran, bei Tag in einer Säule aus Wolken, bei Nacht in einer Feuersäule. Es ist sichtbar, Gott ist bei uns. Dann begegnet er dem Volk am Sinai unter ganz wunderbaren Umständen. Der Berg, da blitzt, so donnert, so bebt, die Gegenwart Gottes ist richtig spürbar. Die Erde bebt und Gott kommt zu seinem Volk und er schließt einen Bund und er sagt, ich wähle euch als mein Volk. Und ich werde immer bei euch sein, wenn ihr diesen Bund haltet, den ich heute mit euch schließe. Und das ist dieses große Versprechen, ich werde euch ein Land geben und zwar nicht bloß irgendein Land. Da gab es ja in der Geschichte schon alle möglichen interessanten Vorschläge, welches Land man diesem Volk geben könnte. So Anfang, Ende des 19. Jahrhunderts hat man versucht, die nach Madagaskar auszubürgern oder nach Uganda war mal was vorgeschlagen oder so. Gott sagt nicht irgendein Land, sondern das Land, das sich eurem Stammvater Abraham schon versprochen hatte. Manche nennen es Palästina, andere nennen es Israel, wieder andere nennen es damals Kanaan. Dieses Land, um das geht's, das werde ich euch geben, sagt Gott. Ein Land, in dem, so beschreibt es Gott selber, Milch und Honig fließt, jetzt natürlich nicht wörtlich, wenn du heute nach Israel reist, wirst du keinen Fluss sehen, wo Milch fließt, ja? Aber einfach, wo Überfluss da ist, wo es einem gut geht, wo man sich niederlassen kann und glücklich leben mit seinem Gott. Alles verspricht Gott dem Volk. Und da sind sie dann jetzt unterwegs in dieser Sinai-Wüste. Interessanterweise gar nicht auf direktem Weg. Gott führt sie da einen ganz schönen Umweg von Ägypten in dieses Land, um ihnen dort in der Wüste zu begegnen am Sinai. Und zwischendurch erleben sie noch manches. Auch nicht immer alles so toll, ne? Da gibt's die Geschichte dann, wo Mose auf dem Berg oben ist, um mit Gott zu reden und 40 Tage lang nicht mehr auftaucht. Und unten fragt man sich langsam, ob dem was passiert ist. Und so langsam machen sich Stimmen breit, wir hätten in Ägypten bleiben sollen. Da war es doch besser, da war das Leben doch eigentlich ganz in Ordnung. Ich meine, gut, wir waren Sklaven und ab und zu haben sie mal einen umgebracht von uns und alle unsere Kinder umgemetzt, aber sonst war es doch schönes Leben, oder? Ja? Und sie sagen, wir sehen nichts von Mose, wir sehen nichts von unserem Gott, außer da oben diese komische Wolke, was auch immer das sein soll. Ja, wir bauen uns jetzt selber einen Gott und machen sich ein goldenes Kalb und fangen an, da drumherum zu tanzen und diesen neuen Gott anzubeten. Und erleben im nächsten Moment aber auch, Wenn, als dann Mose wieder kommt und Gott dann auch reagiert darauf, sie erleben den Gott, der auf der einen Seite ganz eifersüchtig wacht über sein Volk und sagt, ihr sollt mir gehören und keine anderen Götter anbeten. Auf der anderen Seite aber auch den Gott, der wieder neue Chancen gibt. Der dieses Volk dann nicht irgendwie mit einem Blitzschlag vernichtet und sagt, ich habe euch doch gesagt, keine anderen Götter. Sie sagt, ich bin trotzdem nochmal bereit, mit euch zu gehen. Sie erleben, wie Gott ihnen hilft in allen möglichen Kriegen und Kämpfen. Sie erleben, wie Gott dabei ist auf Schritt und Tritt und wie er sie hinbringt bis an die Grenze des Landes, das er ihnen versprochen hat. Und da stehen sie jetzt im Grunde genommen so, der nächste Schritt ist, alles zu empfangen, was Gott versprochen hat. Jetzt wird's richtig gut. Und so als letzte Vorbereitung schickt man 12 Kundschafter, einen aus jedem Stamm in Israel, in dieses Land hinein. Die sollen sich einfach mal umschauen. Und im Grunde genommen auch schon zurückkommen und erzählen, wie genial das ist, was Gott gibt in diesem Land. Und so streifen sie dann eine ganze Zeit lang durch dieses Land und schauen sich alle an. Und dann im 13. Kapitel direkt vorher, da lesen wir dann, wie die Kundschafter zurückkommen und berichten, was sie gesehen haben. Wir haben das Land durchzogen, sagen sie. Wir wissen, wie es dort aussieht. Glaubt uns. Dort herrschen Mord und Totschlag. Alle Menschen, die wir gesehen haben, sind groß und kräftig. Die Anakiter, die wir getroffen haben, sind Riesen. In deren Augen waren wir klein wie Heuschrecken. Und so haben wir uns auch gefühlt. Oh, weia. Waren die vielleicht an der falschen Adresse? Haben die vielleicht irgendwie Halluzinationen gehabt? Nein, die waren unterwegs in diesem Land. Und die haben durchaus auch realistisch und ohne das schön zu reden, manches gesehen in diesem Land, was da noch an Problemen auf einen möglicheren Eroberer zukommt. Sie haben gesehen, dass das nicht so einfach wird, dass man da eben mal einmarschiert und den anderen sagt, bitte geht ihr woanders hin, wir sind jetzt da. Ja? Sie haben gesehen, dass das eine schwierige Sache sein wird und dass es eigentlich realistisch gesehen geradezu unmöglich ist. Und sie kommen zurück und erstatten Bericht. Ich habe mich gefragt, wie das heute aussehen würde, wenn wir auf ein ähnliches Unternehmen uns einlassen würden. Ich meine nicht, dass wir vorhätten, jetzt irgendein Land zu erobern, so ganz im politischen Sinn. Ja? Wir haben ja ein gutes Land, in dem wir wohnen dürfen und sind da auch in vielem gesegnet von unserem Gott. Und umziehen, ich bin letztes Jahr schon umgezogen, das muss auch nicht schon wieder sein. Genau. Und doch haben wir ja von Gott den Auftrag, Land einzunehmen. Jetzt nicht im wörtlichen Sinn, aber im geistlichen Sinn, auch dieses Land, in dem wir wohnen, dort Menschen für ihn zu gewinnen. Und ich frage mich, was da so rauskäme, wenn wir heute Morgen mal 12 Kundschafter aussuchen würden und sagen, zieht mal so durch das Land und erstattet uns hinterher Bericht, was da so auf uns zukommt, wenn wir diesen Auftrag Gottes erfüllen wollen. Aber dann bitte auch nicht so irgendwie so als geistliche Überflieger alles nur schön geredet und mit dem Herrn Halleluja vorwärts, sondern bitte ganz realistisch, was die uns wohl erzählen würden von diesem unserem Land. Würden die auch zurückkommen und von Riesen erzählen? Oder zumindest von riesenhaften Problemen? Würden sie zurückkommen und uns erzählen von Finanzkrisen und Flüchtlingsproblemen, von Arbeitslosigkeit, von Menschen, die immer ärmer und reichen, die immer reicher werden? Würden sie uns erzählen von Menschen, die, so heißt es schon in dem Buch der Richter dann, die machen, was ihnen selbst beliebt und nicht fragen, was Gott sagt? Würden sie uns berichten von so vielen Problemen, die auch unser so gesegnetes Land durchaus mit sich bringt und die es nicht einfach machen, in diesem Land zu kommen und von Jesus zu erzählen? Würden sie uns erzählen von dem Bild, das die Menschen haben, von der Christenheit, das kein Positives ist unbedingt in unserer Zeit? Wo Christen oft abgetan werden als Fundamentalisten und die ewig Gestrigen und die immer alles nur blockieren. Und wir reden jetzt mal nicht drüber, was die Christen damit zu tun haben, ob die da vielleicht auch ihren Teil dazu beitragen. Aber das wären vielleicht die Riesen, mit denen wir konfrontiert werden würden. Wenn uns Kundschafter mal ganz realistisch berichten. Wer auf Facebook noch geschaut hat, hat gesehen, ich bin gerade dabei, was Neues noch zu erfinden. Immer mal wieder soll es ja geben. Ne? Wir haben ja letztes Jahr ein Gemeindeprofil gemacht und wenn ich mir das so angeschaut habe, da gibt es dann einen Bereich Gottesdienst mit verschiedenen so Unterbereichen und eigentlich so unser schlechtester Wert im Bereich Gottesdienst war die Aussage, die ganz wenige unterschreiben konnten, ich bereite mich auf den Gottesdienst vor. Ja, und ich habe also beschlossen, ich werde daran arbeiten, dass man das ändern kann. Und der erste Schritt war diese Woche, das ging aber nur noch ganz kurzfristig durch Facebook durch. In den zukünftigen Wochen wird es das im Internet geben, wird es das per E-Mail geben und alles. Wird es die Möglichkeit geben, dass er vor dem Gottesdienst Vorschläge bekommt, wie man sich darauf vorbereiten könnte, auf den Gottesdienst. Diejenigen, die es noch erwischt haben diese Woche, die haben so einen Vorschlag gelesen wie, nimm dir eine Zeitung. Oder lies eine Nachrichtenseite im Internet oder geh einfach mal mit offenen Augen durch deine Stadt und schau, was du da so siehst. Was da so passiert, was da die Probleme und Herausforderungen sind. Im Grunde genommen nichts anderes als, werd mal so ein Kundschafter und schau mal. Ich weiß ja nicht, ob du das vielleicht schon getan hast. Vielleicht hast du da so manche Riesen entdeckt. Vielleicht brauchst du auch gar keinen Spaziergang mehr dazu, um zu wissen, wo die Riesen stehen. Die Sache ist, realistisch sind wir oft mit ganz ähnlichen Situationen konfrontiert wie Israel damals. Und die Frage, die sich Israel damals gestellt hat, nämlich wie gehen wir damit um, die stellt sich uns durchaus heute auch. Und in Israel war die Tatsache, dass 10 dieser 12 Männer nur das Negative gesehen haben und das Volk ganz schnell auf ihrer Seite hatten. Die Folge? Die war Unglaube und die Folge, das haben wir vorher gerade gehört in diesem Text, die war dann auch Gottes Strafe. Der sagt, diese Männer werden nicht in das Land kommen, das ich ihren Vorfahren versprochen habe. Sie haben meine Herrlichkeit gesehen und die Wunder, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe und trotzdem haben sie mich nun 10-mal auf die Probe gestellt und sich gegen mich aufgelehnt. Keiner von denen, die mich missachtet haben, wird das Land betreten. Boah. Knallhart. Und dann kommt die Ausnahme, dann kommt das Aber, dann heißt, nur meinen Diener Kaleb will ich in das Land bringen, das er erkundet hat. Seine Nachkommen sollen dort leben, denn, hör ich gut zu, denn in ihm war ein anderer Geist. Er ließ sich nicht beirren und hat mir vertraut. In ihm war ein anderer Geist. Und da stellt sich natürlich die Frage, ja was war das denn für einer? Ich meine, dass der dann hinterher doch in das Land gehen darf, die Verheißungen empfängt, dass Gott sagt, so ist richtig, wie der gemacht hat. Auch angesichts dieser drohenden Situation, angesichts dieser Schwierigkeiten, hätte man es so machen sollen wie der Kaleb, dann wäre es in Ordnung gewesen. Ihr habt am Eingang heute Morgen das Begleitheft zur Allianzgebetswoche bekommen. Wenn ihr es noch nicht bekommen habt, dann nehmt es nachher mit. Und in der Textauswahl für heute haben wir den langen Text schon geschrieben, wird es ganz interessant in Verbindung gebracht mit einem Text aus dem Neuen Testament. Mit einem Text aus dem Neuen Testament, den wir kürzlich schon mal gelesen haben in der Predigt. Da haben wir uns auf einen anderen Vers konzentriert. Aber wir lesen heute Morgen einfach nochmal aus dem 2. Timotheusbrief. 1. Kapitel. Und wir lesen einfach nur den Vers 7. Ganz berühmter Vers. Da schreibt Paulus, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Vielleicht ist das ganz einfach und treffend die Antwort auf diese Frage. Ja, was war das denn für ein Geist damals bei dem Kaleb, der alles richtig war? Vielleicht kann Paulus da die Antwort geben. Ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, wir wären heute unterwegs in unserem Land mit unseren Herausforderungen, mit unseren Problemen, mit unseren Riesen und mit diesem Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Vielleicht würden wir herausfinden, dass die Antwort auf all die Dinge, die uns schwach machen, wo wir uns zu Recht auch unzulänglich fühlen, tatsächlich in Gottes Kraft liegt. Man darf die Hindernisse ja nicht kleinreden. Ich meine, das ist ja eigentlich fast unmöglich, was Israel hier passiert. Riesen, Festungen, stark bewaffnete Leute. Wer sich geschichtlich auskennt, der weiß, dass manche der Bewohner dieses Landes in der Eisenzeit angekommen waren, während Israel noch in der Bronzezeit feststeckt, dass die überlegene Waffen bauen konnten. Da gab es keine Chance eigentlich. Und ich meine, wer war Israel? Ein Sklavenvolk. Kurze Zeit vorher hatten die über Generationen nur noch eine Sache gelernt, nämlich Ziegelsteine herstellen. Das hilft beim Erobern eines Landes nicht furchtbar viel. Ja? Außer man will Ziegelsteine werfen. Ja? Aber so gegen so ein richtiges, so ein eisernes Schwert oder ja, so eine Rüstung oder so, da sieht's dann ganz ärmlich aus. Gegen die Mauer von Jericho, vor der sie kurze Zeit später stehen würden, da helfen so ein paar Steine nicht. Es ist unmöglich, menschlich gesehen, die Aufgabe, die sie da auf sie zukommt. Und die Vorwürfe, die hier kommen, die haben menschlich gesehen durchaus ihr Recht. Aber als die Vorwürfe kommen, da lesen wir im 13. Kapitel, da versuchte Kaleb das Volk zu beruhigen und rief, wir sind stark genug, das Land zu erobern, wir müssen nur losziehen und es in Besitz nehmen. Ist der übergeschnappt, der Kaleb? Hat er völlig überschätzt, was Israel leisten kann? Der weiß doch, wer da unterwegs ist in der Wüste. Nein, der Kaleb weiß aber auch, wer vorne draus geht. Das ist doch sichtbar jeden Tag, dass da der Gott der Wolken und der Feuersäule vor dem Volk herzielt. Und dieser Gott hatte auch nicht gesagt, geht in das Land und erobert es, sondern dieser Gott hatte gesagt, ich werde euch dieses Land geben. Und das macht doch einen entscheidenden Unterschied, oder? Und wenn wir zurückschauen und sehen, was dieser Gott alles schon getan hat, das Rote Meer, die Plagen, der Bundesschluss, wenn wir einfach mal gerade ausschauen und dort die Wolken und Feuersäule sehen und sehen, er ist jetzt da. Und wenn wir jetzt, ich meine, das lässt sich ja immer einfach reden, ne? Aber ungefähr 3.500 Jahre später mal zurückschauen, wir kennen ja schon, wie die Geschichte dann weitergeht. Und wir denken dran, als Israel dann eine Generation später tatsächlich das Land betritt. Und sie stehen als erstes am Fluss Jordan. Und was passiert? Gott teilt wieder das Wasser. Wie damals am Roten Meer, wie um zu sagen, ich bin immer noch bei euch. Jetzt geht mutig in dieses Land. Ja? Und dann stehen sie vor dieser Jericho-Mauer. Uneinnehmbar, diese Festung. Da haben 10 Kundschafter ja recht gehabt damit. Und was sagt Gott? Jetzt marschiert er halt mal 7 Tage rum um die Stadt. Und am 7. Tag, da blast er die Trompeten und stimmt ein großes Kriegsgeschrei an. Das hilft meistens nicht so furchtbar viel gegen Mauern. Aber Gott hilft gegen Mauern. Und das ist es. Also du kannst heute Nachmittag um 7 Mal um dein Häusle rumlaufen und Trompeten blasen und schreien. Ich kann dich beruhigen, es wird trotzdem noch stehen hinterher. Also das lag weder an den Trompeten noch am Kriegsgeschrei. Es lag an Gott und das ist doch das Entscheidende. Und dann vielleicht noch ein bisschen später, so ins Erleben von Israel, die haben ja die Riesen hier gefürchtet, da haben wir ja wieder die Geschichte, wie jemand einem Riesen begegnet. Und da steht dieser kleine Hirtenjunge David vor dem großen Riesen Goliath. Und wisst ihr, was der dem sagt, dem Goliath? Sagt, du Goliath trittst gegen mich an mit Schwert, Lanze und Wurfspieß, ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Er ist der Herr, der allmächtige Gott und der Gott des israelitischen Heeres. Spricht's, legt seinen Stein in die Schleuder und haut den Goliath um. So geht es. Ja? Und vielleicht brauchen wir einfach wieder neu die Einsicht, dass wir natürlich schwach sind. Das ist ja alles gut und richtig und die Probleme sind auch wirklich so groß. Aber Gott ist doch größer. Und mit seiner Kraft sind wir doch unterwegs. Die Antwort auf meine Schwäche ist immer Gottes Kraft. Und er hat gesagt, er geht mit. Und er ist dabei und er schenkt den Sieg und hat den wesentlichsten Sieg überhaupt schon errungen. Da schauen wir ja zurück drauf auf das Kreuz von Golgatha. Wir brauchen wieder neu den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und da sind wir ja noch nicht fertig. Denn ich glaube, dann werden wir auch feststellen, dass die Antwort auf die Not dieser Welt, auf die dringendsten Probleme, die wir auch sehen in dieser Welt, die auch die Welt nicht lösen kann, diese Liebe Gottes ist, die er auch mit hineinlegt in seinen Geist. Unsere Welt hat Probleme, auch Deutschland hat Probleme. Das ist ganz klar, das kann niemand wegdiskutieren. Und was immer klarer wird, je mehr Zeit vergeht, ist, dass niemand in unserem Land die Lösung für diese Probleme hat. Das ist völlig egal, welche politische Partei du wählst. Ja? Ob links, rechts, Mitte, rechts, außen, links, außen, sonst wo, es gibt keinen Mensch, der die Probleme unserer Zeit, unseres Landes lösen kann. Aber Gott kann. kann kommen mit seiner Liebe und er kann Menschen begegnen und er kann Dinge möglich machen, die in menschlichen Maßstäben unmöglich sind. Gott kann Menschen verändern, das kann niemand sonst in unserem Land. Und ganz viel an unseren Problemen, das hängt ja dran, dass die Herzen der Menschen in völlig falsche Richtungen zeigen. Und da kann nur Gott kommen mit seiner Liebe. Und wenn man das verstanden hat, dann begreift man eines. Wisst ihr, wir kennen die Lösung. Wir kennen die Lösung für die Probleme unserer Welt, denn die liegt einzig und allein in der Liebe Gottes und sonst gar nirgends. Und das heißt auch, wir reden die Hindernisse nicht klein. Wir wischen nicht einfach alle Probleme weg. Aber wir begreifen, wir brauchen wieder neu den Geist der Liebe, um Gottes Liebe zu den Menschen zu bringen. Vielleicht muss man da innehalten und feststellen, was das heißt. Das heißt natürlich nicht, dass ich Ihnen irgendwelche geistlichen Wahrheiten so vor den Latz knallen kann. So nach dem Motto, hier, da ist die Lösung, friss oder stirb. Liebe heißt, dass ich mich ganz schön reinknien muss, reinhängen und investieren muss in diese Menschen, so wie es Gott getan hat in diese Welt, wo er sich niemals mehr reingekniet hat, als er gekommen ist mit seinem Sohn, eben in diese Welt hinein, die damals schon seine Liebe gebraucht hat. Und dazu ruft er uns, seine Liebe weiterzutragen. Nicht bloß in Worten, im drüber reden, sondern in dem, wie wir sind, in dem, wie wir Menschen begegnen. Angesichts der Probleme und gerade angesichts der Herausforderungen, die wir auch haben in unserem Glauben, braucht dieses Land Christen, die in Gottes Liebe leben. Und es tut mir leid zu sagen, aber eine Sache kommt auch in der Berichterstattung der letzten Tage wieder raus. Was die Menschen um uns her sehen, sind nicht Christen, die Liebe zeigen. Das müssen wir uns auch sagen lassen als Christen. Was die Menschen um uns her wahrnehmen, sind immer Christen, die einen Aufstand machen und gegen alles sind. Und da diskutieren wir jetzt gar nicht drüber, ob das berechtigt ist, da dagegen sein oder so nicht. Aber das ist die zentrale Sache, die Menschen wahrnehmen. Es hat mich sehr schockiert, vor einigen Jahren, ich glaube 2 Jahre ungefähr ist her, eine große Umfrage zu lesen, die in den USA gemacht wurde, die sich aber sicher in recht ähnlichem Maßstab auf unser Land übertragen lässt. Man hat Menschen auf der Straße gefragt, was ist eigentlich ein evangelikaler Christ? Und hat mal die Ergebnisse zusammengetragen. Das Gesamtbild, das rauskam, war folgendes. Ein evangelikaler Christ ist jemand, der ist gegen Abtreibung, gegen Homosexuelle und gegen Sex vor der Ehe. Punkt. Ende der Definition. Da war nichts zu hören von der Liebe Gottes. Da war nichts drin. Wir nehmen die Christen wahr als Menschen, deren Leben Gott verändert hat. Da hat keiner gesagt, ein evangelikaler Christ, das ist jemand, so würde ich auch gern sein. Das würde ich auch gern erleben. Die einzigen 3 Punkte, die rauskamen, waren, das sind diese gegen das und gegen das. Punkt. Und vielleicht sollten wir uns schon überlegen, ob wir mit diesem Geist der Liebe unterwegs sind in diesem Land. Ob wir da so unterwegs sind, dass die Leute das mitkriegen, dass ein Geist der Liebe in uns wohnt. Da dürfen wir uns ruhig auch mal wieder neu herausfordern lassen. Drittens, Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und ich würde behaupten, die Antwort auf die allgemeine Panik, die es auf beiden Seiten der Linie immer wieder gibt, ist die Besonnenheit der Kinder Gottes, die Gott uns schenken möchte. In Israel hieß es damals, einfach mal innehalten und nachdenken über diese unmittelbaren Probleme von Riesen und Festungen hinwegzusehen und das Größere zu sehen. Gott ist doch mit uns unterwegs. Das hieß mal konkret hinzugucken und auch über das Negative rauszusehen und den Teil zu sehen, den ich euch noch gar nicht vorgelesen habe. Denn die sind ja nicht nur gekommen mit dieser Botschaft, dass es Riesen und Festungen gab, sondern die hatten was dabei. Die waren so zur Zeit, wo die Trauben reif waren in Israel. Und die haben eine Rebe mitgebracht, die so groß war, dass 2 Leute die tragen mussten. Die haben einen sichtbaren Beweis mitgebracht der Güte Gottes und von all dem, was Gott seinem Volk verspricht in diesem Land. Und Besonnenheit hieß einfach mal, sich nicht mitreißen zu lassen von der Panik und auf diese Dinge zu schauen und festzustellen, dass das Bild viel größer ist als das, was einen so unmittelbar anspringt. Die 12 Kundschafter, nicht bloß 2, sondern alle 12 können doch auch berichten, wir sind in dem Land gewesen, in das du uns geschickt hast. Du hattest recht, dort fließen Milch und Honig. Sieh dir nur diese Früchte an. Oh, wenn doch die Menschen darauf gehört hätten Und nicht nur auf die letzten paar Sätze von den Riesen und den Festungen. Besonnenheit heißt manchmal einen Gang zurückzuschalten. Heißt manchmal langsam zu sein, nochmal nachzudenken, nochmal sich Zeit zu nehmen, bevor ich reagiere, auf das große Ganze zu schauen. Und ich glaube, dass auch Deutschland mehr als jemals zuvor die Besonnenheit der Kinder Gottes wieder neu brauchen könnte. Wenn ihr in letzter Zeit die Medien verfolgt habt, dann habt ihr da alle möglichen Geschichten über diverse Petitionen gelesen in der letzten Zeit. Seit Wochen wird wer im Internet ist, bombardiert mit Einladungen dazu. Ich habe mich mit dem ganzen Ding schon beschäftigt, lang bevor es in Spiegel, Online und sowas kam und der große Aufruhr kam. Und ich habe was Interessantes festgestellt. Es gibt diese Petition bezüglich der Bildungsplanreform in Baden-Württemberg, wo es darum geht, inwieweit da auch andere sexuelle Orientierungen ihren Platz finden. Über 100.000 Leute haben diese Petition inzwischen unterschrieben. Diese Petition bezieht sich auf Pläne aus dem Kultusministerium, ganz konkret auf ein einzelnes Arbeitspapier aus dem Kultusministerium, das eigentlich ein internes Arbeitspapier war und das es seit 2 Tagen öffentlich im Internet gibt. Ich habe, als die Petition vor einigen Wochen zum ersten Mal so meine Aufmerksamkeit erregt hat, habe ich mal gesucht, gegoogelt, bin auf den Landesbildungsserver gegangen, dort gibt es hunderte von Dateien zur Bildungsplanreform, aber eben nicht dieses Arbeitspapier. Ich habe dann das gemacht, was einem Bürger in einem demokratischen Land zusteht. Ich habe einfach mal telefoniert. Ich habe beim Landesamt für Schulentwicklung angerufen und mal mit der Referatsleiterin für die Bildungsplanentwicklung gesprochen. Die hat mir einiges erklärt, konnte mir das Dokument aber nicht geben. Dann habe ich beim Kultusministerium angerufen, habe dort mit der zuständigen Referentin gesprochen. Die hat mir ganz viel erklärt über das Papier, hat mir aber auch erklärt, dass es ein internes Papier ist und dass sie das nicht einfach rausgeben darf. Das verstehe ich ja alles. Vor 2 Tagen ist jetzt nach viel Protest dieses Papier veröffentlicht worden. Aber was mich schockiert hat, ist was ganz anderes. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten fast 80.000 Leute die Petition unterschrieben. Das heißt, fast 80.000 Leute haben einen Text unterschrieben, der nicht nachprüfbar war, wo sie keine Ahnung hatten, um was es da geht. Da hat irgendjemand einen Text ins Internet gesetzt und hat gesagt, die Landesregierung plant Folgendes. Und 80.000 Leute haben ihre Unterschrift gegen den Protest gesetzt, ohne überhaupt zu wissen, gegen was da konkret protestiert war, weil das einzige Dokument, das das dokumentiert, nicht verfügbar war. Inzwischen ist es verfügbar. Ihr könnt es lesen, ihr könnt euch eure Meinung bilden und ob ihr dann unterschreibt oder nicht, das ist eure Entscheidung. Aber wisst ihr, was das macht für die Wahrnehmung der Christen in unserem Land? Das ist doch das, was die Leute sehen. Die haben keine Ahnung, aber die protestieren halt mal. Ja? Das sind so Reflexhandlungen, da steht irgendwo das Wort Homosexualität drin, also müssen wir ja dagegen sein. Also kann es ja als Christ gar nicht anders, um das zu unterschreiben. Und wenn wir nicht lernen, als Christen wieder neu den Geist der Besonnenheit zu haben und nachzudenken, bevor wir was tun, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir in unserem Land Probleme haben. Und da bete ich wieder neu dafür und sage, Herr, gib uns diesen Geist der Besonnenheit. Ich glaube, dass vielleicht manche der Riesen, denen wir begegnen in unserem Land, noch deutlich größer sind als das, was Israel damals zu tun hat. Ich glaube, dass wir heute noch unterwegs sind mit dem gleichen Gott, der die gleichen Probleme und auch die größeren Probleme überwinden kann. Ich glaube, dass es heute noch genauso wie damals Menschen braucht wie den Kaleb. Menschen, die mit einem anderen Geist unterwegs sind. Mit einem Geist, der auf Gottes Kraft vertraut. Mit einem Geist, der sich von Gottes Liebe motivieren lässt. Und mit einem Geist, der sich von Gott immer wieder neu Besonnenheit schenken lässt. Das ist es, was unser Land braucht. Und wir beten miteinander, Herr, mach uns zu solchen Menschen. Schenk du uns neu deinen Geist. Wir brauchen den angesichts der Herausforderungen, auch in unserer Gesellschaft, in unserem Land. Und die sind groß. Jesus, aber ich bitte dich neu, dass du uns hilfst, nicht auf eigene Faust loszustürmen, nicht aus eigener Kraft die Probleme lösen zu wollen, nicht ohne deine Liebe auf diese Welt zuzugehen und nicht unbesonnen und rasch uns zu irgendwelchen Reflexhandlungen hinreißen zu lassen, sondern ich bitte dich, dass wir gehen mit deiner Weisheit, mit deiner Liebe und mit deiner Kraft. Und weil wir die selber nicht produzieren können, bitten wir heute neu, beschenk du uns damit. lass unser eigenes Ich zurücktreten und lass deinen Geist uns mehr und mehr ergreifen und erfüllen. Und dann lass uns die Siege sehen in unserem Land. Lass uns Veränderung sehen, wie nur du sie schaffen kannst und kein Mensch sie bringt. Lass uns erfüllt mit diesem Geist und mit Mut vorwärts gehen wie Kaleb und dann auch sehen, wie du deine Versprechen erfüllst. Ich danke dir, Jesus. Amen.